Und ja, genau. Offenbarung 1, 4 bis 8. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade und Friede von dem, der ist, der war und der kommen wird. Von den sieben Geistern vor seinem Thron. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen für diese Dinge. Der als erster von den Toten zu einem unvergänglichen Leben auferstand und Herr ist über die Herrscher der Erde. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gereinigt hat. Ihm, der uns zu einem Königsvolk gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Ihm sei Herrlichkeit und Macht für immer und ewig. Amen. Siehe, er wird mit den Wolken wiederkommen. Alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker in Trauer versetzen. Das ist gewiss. Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, sagt Gott der Herr, der ist, der war und der kommen wird, der Allmächtige. Kapitel 21, Vers 5 und 6. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er fuhr fort. Nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben. Wasser aus der Quelle des Lebens. Und Kapitel 22, Vers 12 und 13. Ja, ich komme bald und bringe jeden den Lohn mit, der seinen Taten entspricht. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende.
Unabhängig davon, ob du heute zum ersten Mal einen Gottesdienst bei uns besuchst oder schon tausende Male hier warst, also mehr als 20 Jahre, man merkt sehr schnell, dass die Bibel uns sehr wichtig ist, dass sie eine Vorrangstellung für uns hat. In den Corona-Gottesdiensten, die verkürzt sind auf eine Stunde, verbringen wir immerhin eine halbe Stunde damit, auf dieses Buch zu hören, dieses Buch verstehen zu wollen. Und die Frage drängt sich natürlich auf, warum? Warum ist dieses Buch für uns so wichtig? Und als Antwort möchte ich euch ein Bild zeigen, das ihr hinter mir seht. Es hat Ähnlichkeit zu einem Regenbogen. Ich schicke es euch noch und ihr könnt es dann heute Nacht anschauen, wenn es ganz finster ist, dann ist es noch schöner. Das ist eine Visualisierung biblischer Querverweise. Auf der Achse unten von links nach rechts sind die biblischen Bücher von Genesis bis zur Offenbarung. Und alle Bogen, alle Linien, die die Kapitel und Verse der Bibel verbinden, sind Verweise, sind Zusammenhänge, sind Zitate, sind Allusionen, Anspielungen. Und dieses Bild mit 63.799 Querverweisen, über diese Zahl könnte man debattieren, aber ungefähr in der Größenordnung wird es sein. Sie zeigt eines, sie zeigt, dass die Bibel ein zusammenhängendes Ganzes ist. Es ist nicht eine lose Ansammlung von Büchern, die wenig miteinander zu tun haben, sondern es ist ein Buch und es erzählt eine Geschichte. Und diese Zahl, 63.000, ist gewaltig, ist einzigartig. Wenn man andere schriftliche Meisterwerke anschauen würde, Krieg und Frieden von Tolstoi oder die Brüder Karamassow von Dostojewski, die göttliche Komödie von Dante oder die Wahlverwandtschaften von Goethe, man könnte jetzt eine lange Liste da anführen. Und all diese Werke sind durchkomponiert, wurden über lange Zeit erdacht und dann geschrieben und haben nur einen Autor. Und trotzdem haben sie nur einen Bruchteil dieser Querverweise. Sind nicht annähernd so zusammenhängend und miteinander verbunden wie die Bibel, die über 1500 Jahre mindestens von mindestens 40 Autoren geschrieben wurde. Ganz egal, ob du Christ bist oder Muslime oder Buddhist oder Atheist, das ist Stoff zum Nachdenken. Das ist faszinierend, erstaunlich und atemberaubend und jeder denkende Mensch muss sich die Frage stellen, wie ist es überhaupt möglich, dass solch ein Dokument existiert. Wie kann es das geben? Und die Antwort, die wir geben, ist die Antwort auf die Frage, warum, die ich gestellt habe. Wir denken, dass es Gottes Wort ist, dass es einen Autor hat, einen göttlichen Autor und viele menschlichen Autoren. Und dass es deswegen von einem gewaltigen Verstand geschaffen möglich ist, dass dieses Buch so zusammenhängend und faszinierend ist. Das heißt, dieses Bild mit den Farben und den Bögen ist ein stiller Zeuge für die göttliche Quelle dieses Buches. Und wie schön wäre es, wenn die Welt Augen hätte, das zu sehen. Das Buch ist ja nicht unbekannt. Die Bibel ist kein Geheimnis. Auf der ganzen Welt gibt es sie übersetzt in tausende von Sprachen. Und trotzdem ist ihr eigentliches Wesen oft so versteckt. Und dieses Bild weist noch auf etwas hin. Es weist darauf hin, dass die Bibel eine Geschichte erzählt, die einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Und natürlich denkst du dir, oder wahrscheinlich denkst du dir, das ist eh klar, alles ist Geschichte. Aber so denkst du nur, weil du in einer westlichen Welt geboren wurdest, die geprägt ist vom jüdisch-christlichen Weltbild, von diesem Buch. Weil es dieses Buch gibt und die Geschichte, die aufgezeichnet wurde, denkst du, dass es Geschichte gibt. Wenn du ein Inder wärst oder ein Chinese, ein Buddhist oder Hinduist, dann würdest du nicht so denken, dass alles einen Anfang und ein Ende hat, sondern du würdest in Kreisen denken, die nie enden, in Reinkarnationen. Aber dieses Buch hat einen Anfang, es beginnt sogar so, im Anfang schuf Gott. Es hat ein Zentrum, eine Mitte, ein Wochenende, an dem Jesus starb und auferstand, und es hat ein Ende. Und um dieses Ende soll es heute und die nächsten Wochen gehen. Wir wollen uns bis zu dem Beginn der Schulferien in den Gottesdiensten das letzte Buch der Bibel genauer ansehen und von diesem letzten Buch die letzten Kapitel, die letzten 5 Kapitel 18 bis 22. Also das Ende vom Ende, wenn man so will. Und heute soll es eine Einleitung zum ganzen Buch geben. Das hat mich Anfang der Woche sehr gestresst, Bibelbücher zusammenzufassen in einer Predigt. Das ist eine Herausforderung, die Offenbarung zusammenzufassen. Das hat mir gar nicht geschmeckt. Und dann bin ich am Mittwochabend krank geworden und die letzten 3 Tage im Bett gelegen. Und ich glaube, Gott hat mich bewahrt vor viel Stress. Und ich hoffe trotzdem, obwohl das jetzt stückweise nur vorbereitet ist, dass es hilfreich für euch sein wird, dass wir einen Überblick gewinnen und dass Gott zu dir spricht aus seinem Wort. Und dafür möchte ich noch kurz beten. Vater im Himmel, du sprichst, du hast dich offenbart. Wir danken dir für deinen Sohn, der ein Wort an uns ist und der uns ein Wort gegeben hat. Danke für die Bibel. Und wenn du, Herr Jesus, auferstanden bist, dann lebst du heute und wirkst du heute. Und dann bitten wir dich, jetzt zu jedem von uns persönliche Worte aus deinem Wort zu sprechen, damit wir gestärkt werden, ermutigt werden, korrigiert werden und ins Staunen kommen über dich und damit unsere Herzen dich mehr und mehr kennen und mehr lieben. Amen. Dieses Buch der Offenbarung kann man auf hunderte Arten und Weisen einteilen. Da gibt es keinen Konsens. Ich habe es eingeteilt in 5 Blöcke. Ihr seht die ganz oben, Kapitel 1, 2 bis 3, 4 bis 5, 6 bis 16 und 17 bis 22. Das ist natürlich sehr einfach, aber was Schwierigeres würde ich heute auch nicht wagen. Beginnen wir mit dem ersten Kapitel. Kapitel 1, Vers 1. Offenbarung. Das Buch beginnt mit dem Wort, das ihm den Namen gegeben hat. Offenbarung auf Griechisch Apokalypse kommt 44 Mal im Neuen Testament vor. Und es ist nicht ein Wort für ein Schreckensszenario am Ende, wie wir es vielleicht im Kopf haben, etwas Apokalyptisches, sondern es bedeutet ganz einfach, dass etwas Verborgenes offenbar wird. Dass etwas, was versteckt war, nun sichtbar ist. Und das schönste Bild, das ich diese Woche gefunden habe dafür, wäre, wenn du dir vorstellst, du gehst in eine Galerie, eine Vernissage wird eröffnet, an der Wand hängt ein großes Gemälde, noch ist es verhüllt, aber es kommt der Moment der Eröffnung, in dem jemand das Tuch wegzieht und dann sieht man das Bild, das Meisterwerk. Das ist eine Offenbarung. Offenbarung Jesu Christi. Ich habe die Woche Latein geübt mit meiner Tochter. Jesu Christi steht im Genitiv. Ist das ein Genitiv im Objekt oder ein Genitiv als Subjekt? Mit anderen Worten, kommt diese Offenbarung von Jesus, gibt er sie uns oder ist er der Inhalt der Offenbarung? Ist er der, der das Tuch wegzieht und etwas offenbart oder ist er das Gemälde, das wir sehen? Und zumindest in diesem Satz im Kontext ist er der, der wegzieht. Offenbarung Christi Jesu. Die Gott ihm gab, um seinen Dienern zu zeigen, was bald geschehen muss. Gott hat ihm diese Offenbarung gegeben. Und der Inhalt dieser Offenbarung ist das, was bald geschehen muss. Mir gefällt sehr gut, wie die Hoffnung für alle Übersetzungen das übersetzt. Sie sagt, in diesem Buch enthüllt Jesus Christus die Zukunft. Und genau um das geht es. Wird diese Welt immer so weitergehen, wie wir sie kennen, seit 20, 60, 70 Jahren? Und die Antwort ist nein. Es gibt ein Ende. Und alleine das zu wissen, dass es ein Buch gibt, das die Zukunft beschreibt, das das Ende beschreibt, sollte uns ein Staunen entlocken, ein Augenöffner sein. Wir gehen nicht blind in die Zukunft, sondern Gott hat viel offenbart. Und dieses Bild der Zukunft, wer sich damit beschäftigt, der bekommt Lohn versprochen. Vers 3, zu beglückwünschen ist, wer aus diesem Buch vorliest und alle, die es hören und befolgen. Ich finde es interessant, dass Johannes hier am Anfang sagt, es ist gut, sich mit diesem Buch zu beschäftigen. Wahrscheinlich hat er gewusst, dass das, was er geschrieben hat, harte Kost ist. Und so ist es auch wirklich geschehen. Viele Menschen, viele Christen auch, machen einen Bogen um dieses Buch, weil es schwer zu verstehen ist, voller Symbole und Rätsel. Aber das ist nicht gut. Und man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen und eine ungesunde Faszination entwickeln, alle Symbole verstehen wollen, deuten wollen, genaue Datierungen finden für die Zukunft. Aber wir wollen uns bemühen in den nächsten Wochen um einen Mittelweg, um ein gesundes Hören und Lernen für unser Leben. Die Verse 4 bis 8 haben wir in der Lesung gehört und im Vers 9 erklärt Johannes, wie dieses Buch entstand. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis, Christen wurden damals verfolgt, und am Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird. Das ist eine kleine griechische Insel. Ich war auf der Insel Kos für die Matura-Reise. Die Hälfte der Klasse ist auf die Insel Patmos gefahren für einen Tagesausflug. Ich habe mir das noch immer nicht verziehen, dass ich verzichtet habe drauf. Zwischen Türkei und Griechenland liegt diese Insel Patmos. Dort war er im Exil und er sagt, ich war an des Herrn Tag im Geist am Sonntag und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune, also nicht zu überhören, die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch, sein Auftrag, und sende es den sieben Gemeinden nach Ephesus. In dieser Gemeinde hat er jahrzehntelang gewirkt. Und nach Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn. Er sieht Jesus Christus, aber nicht so, wie wir ihn uns vorstellen, wenn wir die Evangelien lesen, sondern mit Füßen, die glühendem Erz gleich sind, mit einer Stimme wie rauschendes Wasser, mit einem Gesicht, das leuchtet wie die Sonne, mit einem Mund, aus dem ein Schwert kommt. Mit anderen Worten, er ringt darum, zu beschreiben, was er sah. aber er sah Herrlichkeit, er sah Majestät und er sah Macht. Und dieser Blick auf den herrlichen, auferstandenen Jesus, so wie Jesus jetzt ist, ist für ihn überwältigend. Deswegen sagt er in Vers 17, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Jordan Peterson, der kanadische Philosoph und Psychologe, hat über Jesus Folgendes gesagt. Er glaubt nicht an den Jesus der Bibel, aber er sagt, falls es Christus gäbe, dann wäre er a terrifying reality, eine furchterregende Realität. Und Jordan Peterson hat die Offenbarung gelesen. Wenn wir an Jesus denken, wenn du an Jesus denkst, ich unterstelle dir das einmal, dann denken wir ihn meistens in menschlicher Form, wie er hier auf Erden lebte, als seine Göttlichkeit verhüllt war. Er war ganz Gott, ganz Mensch, aber seine Göttlichkeit war verhüllt, versteckt. Und hier ist sie nicht mehr verhüllt. Und Johannes kannte das aus der Verklärung. Der Apostel Paulus oder Saulus kannte das vom Weg nach Damaskus. Sie sind diesem herrlichen, überwältigenden, auferstandenen Jesus begegnet. Und Jesus sagt zu dem Johannes, der zu seinen Füßen liegt wie tot, er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und das Wichtigste bei diesem Bild ist, dass Jesus inmitten von 7 Leuchtern steht. Und am Ende sagt, die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden. Jesus in der Mitte der Gemeinden. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist das erste Kapitel. Johannes empfängt einen Auftrag und er sieht den auferstandenen, herrlichen Jesus, mit dem wir in diesem Buch und in der Zukunft zu tun haben werden. Dann kommen die Kapitel 2 bis 3 und ich habe sie übertitelt mit Christus Briefe an 7 Gemeinden. Jesus diktiert Johannes 7 Briefe. Und ich möchte nur ein Beispiel herausfassen, das zweite, die Gemeinde in Smyrna, und einen Teil davon vorlesen, was Jesus an diese Gemeinde schreibt. Er sagt im Kapitel 2, Vers 9, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Seid treu bis zum Tod. Bedrängnis, Armut, Lästerung, Leiden, Gefängnis, Bedrängnis, Tod. Würdest du so einen Brief bekommen wollen? Was mich da so verwundert hat, ist dieser extreme Kontrast zwischen dem auferstandenen, herrlichen Jesus, der voller Macht und Schönheit ist, und den unterdrückten, verfolgten, unbedeutenden, kleinen, schwachen Gemeinden, die zu ihm gehören. Das ist ein sehr auffälliger Kontrast. Und eigentlich müsste man es völlig anders erwarten. Wenn jemand zu ihm gehört, wieso ist er dann nicht stark und herrlich wie er? Aber wir wissen, dass das der Realität entspricht. Heute, 2000 Jahre später, sind die Gemeinden von Jesus noch immer nicht bedeutend, noch immer nicht stark. Und da hat es gut für mich gepasst, dass ich krank geworden bin diese Woche. Es ist ganz schlimm, über Offenbarung zu predigen und krank zu werden. Das hätte ich mir nie ausgesucht. Und ich bin bis jetzt sauer. Aber was sagt Jesus zu Paulus und zu seiner Gemeinde? 2. Korinther 12, Vers 9. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Wir alle wollen stark sein. Wir wollen erfolgreich sein. Wir wollen gut aussehen, fit sein, gesund sein, in Kontrolle sein. Aber wenn in unserem Leben keine Schwäche ist, wenn in deinem Leben keine Schwäche ist, wo ist dann Platz für Gottes Kraft? Es gibt schwache Gemeinden, weil Jesus das so will, damit seine Kraft durch uns sichtbar wird. Und wir sollen uns rühmen unserer Schwachheit. Jesus verspricht den 7 Gemeinden, wenn sie ihm treu sind, wenn sie überwinden, ein Leben mit ihm. Nicht so, wie wir heute mit ihm leben, sondern ein Leben mit ihm, bei ihm. Ein Leben in Herrlichkeit. Und dieser Weg von der Schwäche zur Herrlichkeit, den ging ja auch Jesus. Vom Leid zur Herrlichkeit. Und noch gehen wir diesen Weg und sind nicht mit ihm, bei ihm. Die Kapitel 4 bis 5 sind ein Blick in den Himmel. Im Kapitel 4 wird 12-mal ein Thron erwähnt. Und es wird nie beschrieben, wer auf diesem Thron sitzt, sondern nur die Umgebung wird beschrieben. Nicht er selbst. Und es gibt 4 lebendige Wesen, die rufen heilig, heilig, heilig. Und das erinnert uns an die Vision, die der Prophet Jesaja hatte. Heilig, heilig, heilig. Und dieses ganze Kapitel 4 ist eine Beschreibung von Gott mit 2 Eigenschaften, die stark hervortreten. Seine Autorität, Herrschaft und Macht. Er ist absolut mächtig. Und seine Majestät, Herrlichkeit und Schönheit. Und er regiert ewig. Und dieses Bild damals und auch heute kann ein Trost sein für uns. Denn wir sind heute Throne kaum noch gewöhnt. Unser Kanzler ist nie auf einem Thron gesessen. Aber über die letzten 2000 Jahre hat es so viele Throne gegeben mit Königen, die darauf saßen. Beginnend mit dem Kaiser in Rom, einer nach dem anderen. Karl der Große, Karl der Fünfte, der kleine Franzose und wie sie alle waren und hießen. Und niemand von ihnen hat 30, 40 Jahre überdauert, sondern alle sind sie Geschichte. Aber dieser Thron hier ist ewig und Gott regiert. Und was mich die letzten Tage so angesprochen hat, ist, dass wir immer denken, die Welt dreht sich um uns. Ich denke mir das zumindest. Österreich ist ganz sicher das Zentrum der Welt. Und dort, wo ich herkomme und dort, wo ich lebe, das ist das Zentrum der Welt. Wir können dem gar nicht aus. Wir denken, dass hier der Hauptschauplatz wäre, wo wir umgehen. Aber was hier beschrieben wird im Kapitel 4, ist der Hauptschauplatz. Und wir alle leben auf Nebenschauplätzen. Wir alle leben in der Pampa und das ist das Zentrum aller Existenz. Und dann gibt es einen wunderschönen Vers, wenn man ihn hören will, am Ende vom Kapitel 4. Würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge, nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Dieser Gott, der hier auf dem Thron sitzt, hat alles nach seinem Willen ins Dasein gerufen. Das heißt auch dich. Es gibt dich, weil er dich wollte. Er hat an dich gedacht und hat dich gewollt und geschaffen. Im Kapitel 5 sehen wir in der Person, die auf dem Thron sitzt, ein Buch in seiner Hand. Es hat 7 Siegel, niemand kann es öffnen. Niemand ist würdig. Und Johannes weint. Das gefällt mir. Ein alter Mann mit weißen Haaren, 80, 90 Jahre alt, und er weint. Er ist traurig. Und dann sieht er ein Lamm wie geschlachtet. Und dieser Held, dieses Lamm, kann das Buch öffnen. Und das ist eine erstaunliche Wahl. Ein Lamm als Bild für Kraft und Macht. Russland bezeichnet sich als Bär, der russische Bär. Und die Briten haben lange auf ihre Löwenexistenz gepocht. Und die Amerikaner im Norden sagen, wir sind stark wie ein Adler. Aber hier sehen wir ein Lamm. Ein Bild für Reinheit, für Unschuld und ein Bild für Opfer, für Leben geben, für Blut, für den Tod. Und natürlich ist hier von Jesus die Rede. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und am Ende vom Kapitel 5 lesen wir etwas höchst Erstaunliches. Vers 13. Jedes Geschöpf im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und im Meer, also wirklich überall, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, Preis und Ehre, Ruhm und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Geburt von Gottes Sohn geschah fast vollständig im Verborgenen. Wer hat davon gewusst? Josef und Maria, ein paar Verwandte, Johannes und Elisabeth, die Hirten, vielleicht ein Dutzend Personen, wenn es hochkommt. Und auch der Tod und die Auferstehung von Jesus hatten Zeugen, aber vielleicht hatte sein Tod Tausende von Zeugen, die seinen Tod wirklich sahen. Und seine Auferstehung wissen wir mindestens 500, also Hunderte von Zeugen. Das geschah noch immer im kleinen Rahmen. Und alle anderen, die daran glauben, haben gehört. Aber was hier beschrieben wird, ist global. Ich weiß nicht, ob das überhaupt registriert mit uns, weil es so fremd ist. Jesus ist ja so etwas wie das bestgehütete Geheimnis. Jeder kennt seinen Namen, aber so wenige kennen ihn, wie er wirklich ist. Aber hier steht, dass Milliarden, jedes Geschöpf im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und im Meer, ihn anerkennen. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge bekennen. Kannst du dir so eine Realität vorstellen? Wir müssen ja nicht auf alle Geschöpfe gehen, bleiben wir nur bei uns Menschen. Alle Menschen werden ihn anerkennen. Alle Menschen werden ihn sehen. Alle, die wir kennen, unsere Kollegen, Nachbarn, unsere Familien, viele, die heute sich nicht für ihn interessieren oder die ihn ablehnen oder die noch nie von ihm gehört haben, werden ihn sehen. Und werden sehen, dass er mächtig ist und herrlich. Deswegen haben wir dieses Buch, damit wir solche Dinge wissen. Das bringt die Zukunft. Heute leben wir in einem Wettstreit der Philosophien, der Religionen, der Weltanschauungen. Das hat ein Ende. An diesem Tag werden alle sagen, dem Lamm Preis und Ehre, Ruhm und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich denke, wenn wir diese Perspektive auf die Zukunft haben, werden wir auch anders leben. Die Kapitel 6 bis 16 sind der Hauptteil von diesem Buch. Deswegen hat das Buch diesen Ruf und ich schwindle mich da jetzt ein bisschen heraus, die zu erklären, das wäre wirklich die Überforderung schlechthin, ich könnte es auch gar nicht. Aber es kommen hier vier Personengruppen vor. Gott, der richtet. Er ist der, der die Handlung vorantreibt. Er hat die Hauptrolle. Satan, der Teufel, der auf Erden wütet, weil seine Zeit ausläuft. Menschen, die Gott lästern, die unter den Plagen leiden und die zu Millionen und Milliarden, wenn es so sein wird wie heute, wenn es so viel Bevölkerung gibt, sterben werden. Das ist jetzt die Apokalypse, wie wir sie kennen. Und die Heiligen, die, die dem Lamm nachfolgen, die sich zu Jesus bekennen, werden verfolgt und auch sie sterben. Das ist die Beschreibung einer wirklich fürchterlichen, furchtbaren Zeit, der man entfliehen möchte. Aber es ist nicht das Ende. Das Buch endet in den Kapiteln 17 bis 22 und dort gibt es nur mehr drei Hauptspieler. Die Hure, der König und die Braut. Ich hoffe, ich verletze da niemandes Sensibilität, aber diese Wörter kommen so in der Bibel vor. Die Hure und die Braut, ich glaube, wir verstehen wieso. Auch das ist wieder ein unglaublicher Kontrast. Weiter geht es nicht mehr. Und in der Mitte der König. Aber diese zwei Frauen werden auch noch anders beschrieben, mit Städtenamen. Babylon und das neue Jerusalem. Und Babylon wird vernichtet. Babylon ist hier das Bild für die gegen Gott gewandte Welt. Jeder, der sich gegen Gott wendet, der rebelliert, findet sein Ende, wird niedergeworfen und wird nie mehr gefunden werden. Unsere Welt, wie wir sie kennen, endet. Und dann kommt die Hochzeit, deswegen gibt es eine Braut. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Die Braut in Weiß, mit den gerechten Taten. Ein Bild für das mit ihm und bei ihm sein. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Meine Frau hat auf der Uni eine Vorlesung gehabt, zwar christliche Universität, über die Bücher des Neuen Testaments. Und der Professor hat die Offenbarung so behandelt: Jesus gewinnt. Fertig. Er hat sonst nichts mehr gesagt. Vielleicht lief ihm die Zeit davon am Ende des Semesters. Vielleicht wollte er Diskussionen ausweichen. Jesus gewinnt. Und wenn man diese letzten Kapitel liest, Kapitel 21, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, keine Tränen, kein Schmerz, siehe, ich mache alles neu, er wird bei ihnen wohnen, die Erde wird keine Sonne mehr brauchen, weil Gott selbst ihr Licht ist. Wenn man das als seine Zukunft sieht, lebt man, denke ich, anders. C.S. Lewis beschreibt es in seinem letzten Narnia-Buch so: Nun endlich beginnt das erste Kapitel der großen Geschichte, die niemand auf Erden gelesen hat, die für immer andauert und in der jedes Kapitel besser ist als das vorige. Ein Versuch zu umschreiben, wie wunderschön es sein wird, in einer Welt zu leben ohne Sünde, mit und bei Gott. Das heißt, dein Leben hier ist nur der Prolog. Dein Leben hier ist wie ein Hauch. Und was danach kommt, ist die Ewigkeit. Und ich möchte noch einmal C.S. Lewis zitieren aus seinem Essay »Das Gewicht der Herrlichkeit«. Es wäre möglich, dass wir nach all diesen Ausführungen zu viel an unsere eigene mögliche Herrlichkeit denken. Es ist sicher kaum möglich, dass wir zu oft oder zu intensiv an die unseres Nächsten denken. Wir haben nie mit bloßen Sterblichen gesprochen. Nationen, Kulturen, Künste und Zivilisationen sind sterblich. Ihr Leben ist gegenüber dem unseren wie das Leben einer Mücke. Aber es sind Unsterbliche, mit denen wir scherzen, arbeiten, verheiratet sind. Unsterbliche Schrecken oder ewig währender Glanz. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen durch die Beschäftigung mit dem Ende des Endes Hilfe bekommen, nicht so zu leben, als ob das hier alles wäre. Und dass wir Hilfe bekommen, nicht sorgenerfüllt zu leben, sondern hoffnungserfüllt, mit Vorfreude. Und vor allem, dass Menschen uns unglaublich wichtig werden. Seit 5 Jahren bin ich immer wieder verletzt. Es ist ein echtes Elend. Weil ich den jungen Männern hier, ich würde gerne mithalten mit ihnen, fitnessmäßig. Das muss ich aber nicht, hier auf Erden. Meine Zeit kommt noch. Denn auch ich werde nicht sein, wie ihr mich jetzt seht. Sondern so wie Jesus herrlich sein wird, werden wir herrlich sein. Wir lesen in der Bibel, ihr werdet sein, wie er ist. Und unser Angesicht wird leuchten wie die Sonne. Deswegen spricht C.S. Lewis von dem ewigen Schrecken oder dem ewigen Glanz. Wir werden ihm gleich werden oder in der Finsternis sein ohne ihm. Und mit dieser Erwartung zu leben ist wunderschön und macht große Hoffnung und hilft uns, Schwäche und Leid hier zu ertragen, weil wir wissen, das ist nicht alles. Und das Beste kommt noch und Jesus gewinnt. Bitte betet noch mit mir. Herr Jesus, alles an dir ist zum Staunen. Und wir staunen auch darüber, dass du uns ein Buch gegeben hast über die Zukunft. Du wolltest nicht, dass wir im Dunkeln sind. Und in diesem Buch zeigst du uns ein herrliches Ende oder vielmehr einen herrlichen Beginn. Wir danken dir, dass du das Lamm bist, das geschlachtet wurde. Und dass wir aus unseren Sünden und aus unserer Sünde gerettet sein dürfen durch den Glauben an dich, das Lamm. Und wir danken dir, dass du alles neu machst, dass du hier schon damit beginnst, aber dass auch der Tag kommen wird, an dem alles, unter dem wir jetzt leiden, endet und etwas wunderbar Neues beginnt. Und wir bitten dich, dass dieses Bild von der Zukunft, diese Weltanschauung, diese deine Worte unser Leben im Hier und Jetzt verändern und dass du uns erfüllst mit Vorfreude und mit Hoffnung und mit einer gewaltigen Erwartung dessen, was noch kommt. Danke, dass deine Gnade genügt und dass wir sicher in deinen Händen sind. Amen.